Guten Tag, meine Damen und Herren. Seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Es scheint, der Mensch lebt im ständigen Krieg. Die Welt lebt im Krieg. Frieden gibt es kaum. Und wenn es Frieden gibt, dann ist es scheinbar nur die Zeit der Vorbereitung auf den nächsten Krieg. Wieso ist das der Fall? Wenn wir uns die Statistiken einmal anschauen, dann erhalten wir erschreckende Ergebnisse, erschreckende Zahlen. Das heißt, der Erste Weltkrieg war bis dato der Krieg mit den schlimmsten Todesopfern. Man geht von 16 Millionen Leuten aus, die im Ersten Weltkrieg gestorben sind. Aber im Vergleich zum Zweiten Weltkrieg war er in keinster Weise ein Krieg mit den meisten Todesopfern, denn im Zweiten Weltkrieg geht man davon aus, dass bis zu 70 Millionen, einige sagen 60 Millionen und mehr, ums Leben gekommen sind. Uns wird gesagt, dass die Zahl der in Kriegen und Konflikten getöteten Menschen im Jahr 2022 verglichen mit 2021 sich fast verdoppelt hat. Mindestens rund 238.000 Menschen sind 2022 umgekommen bei militärischen Konflikten, getötet worden, was, wie es heißt, so viel ist, wie es seit 30 Jahren nicht gegeben hatte. Seit 2011 haben kriegerische Konflikte weltweit um 2/3 zugenommen. Und wir können deutlich sagen, dass in den letzten 3500 Jahren Menschheitsgeschichte insgesamt mehr als 3250 Jahre Krieg und nur 250 Jahre Frieden herrschte. Im selben Zeitraum wurden um die 8000 Friedensverträge geschlossen, die ewig gültig sein sollten. Und durchschnittlich wurden sie nach 2 Jahren gebrochen. Manchmal sogar noch früher. Von Anfang des 20. Jahrhunderts bis zu seinem Ende hat sich das Verhältnis von getöteten Soldaten zu zivilen Opfern von 8:1 auf 1:8 umgekehrt. Das heißt, in einem Krieg kommen auf einen getöteten Soldaten 8 getötete Zivilisten. Und 40% aller Todesopfer sind Kinder, sind Minderjährige. Das sind die grausamen Statistiken soweit, aber wir wissen, es wird noch weitaus schlimmer werden. Wir lesen von den 4 Reitern der Apokalypse, der 2. Reiter auf dem feuerroten Pferd sitzend, nimmt den Frieden weg von der Erde. Er wird mit Krieg assoziiert. Und dann wissen wir natürlich, dass es eine große Trübsal geben wird. In dieser großen Trübsal werden Nationen Krieg führen. Kontinentaleuropa, Amerika, England oder das Vereinigte Königreich, möglicherweise Kanada, Australien, Neuseeland. Und viele, viele Menschen werden in diesem Konflikt umkommen. Und dann lesen wir von dem Tag des Herrn. Und in diesem Konflikt, der von Russland, China, anderen fernöstlichen Ländern wie vielleicht auch Indien, Pakistan, Nordkorea, vielleicht den Philippinen, gegen Kontinentaleuropa geführt wird. Menschen werden umkommen zu dem Zeitpunkt, dass alles das, was wir bislang gehört haben, in den Schatten stellen wird. Es wird eine schreckliche Zeit sein. Kriege werden geführt werden ohne irgendwelche Idee, wie schrecklich und wie schlimm und wie barbarisch und wie grausam alles dies ist und was für eine Konsequenz alles dies haben wird. Heute haben wir Kriege natürlich zwischen Russland, der Ukraine und einige sagen, ja, das bezieht sich lediglich auf diese beiden Länder. Wir wissen natürlich, dass das absolut nicht stimmt. Die Ukraine wird unterstützt von Amerika, von Europa und auch von anderen Ländern. Militärisch unterstützt, mit Waffen unterstützt. Und wir haben bereits europäische Soldaten auf dem Boden der Ukraine. Das ist ganz klar. Sie sind dort, um den Ukrainern zu helfen, wie man die Waffen, die sie erhalten haben, dann auch anwenden kann. Russland wird auch unterstützt durch Iran, Nordkorea, möglicherweise China, anderen fernöstlichen Ländern. Israel natürlich wird eigentlich kaum unterstützt von irgendjemandem. Israel steht so ziemlich alleine da. Aber schauen Sie, Europa befindet sich auf dem Kriegspfad, wie mehr und mehr Artikel dies auch sagen. Eine Zeit des Pazifismus, wie er vielleicht für eine gewisse Zeitdauer in Deutschland geherrscht hat, ist total weg, total verschwunden. Und von daher möchte ich Ihnen jetzt einmal ein paar Auszüge aus Liedern und Gedichten vorlesen, die das, was jetzt geschieht, vor vielen, vielen Jahren zum Ausdruck gebracht haben. Da gibt es ein Gedicht von Reinhard May, oder vielmehr ein Lied, man kann auch Gedicht sagen, mit dem Titel »Sei wachsam«, vor vielen, vielen Jahren geschrieben. Und da sagte er Folgendes. »Wir haben ein Grundgesetz, das soll den Rechtsstaat garantieren. Was hilft's, wenn Sie nach Lust und Laune daran manipulieren? Die Scharfmacher, die immer von den Kriegsmissionen quasseln und unterm Tisch schon emsig mit dem Säbel rasseln. Nie wieder soll von diesem Land ein Krieg ausgehen. Wir müssen Flagge zeigen, dürfen nicht beiseite stehen. Rein humanitär natürlich, ganz ohne Blutvergießen. Kampfeinsätze sind jetzt nicht mehr ganz auszuschließen. Sie ziehen uns immer tiefer rein, Stück für Stück. Und seit heute früh um 5 schießen wir wieder zurück.« Das Zurückschießen mag vielleicht noch nicht so offenkundig sein. Alles andere sollte deutlich sein für uns, dass das genau passiert in Deutschland, natürlich auch in anderen Ländern. Udo Jürgens hat vor vielen Jahren ein Lied geschrieben mit dem Titel »Ich glaube«. Und da hat er Folgendes gesagt. »Ich glaube, dass man die erst fragen müsste, mit deren Blut und Krieg man Kriege führt. Ich glaube, dass man nichts vom Krieg mehr wüsste, wenn wer ihn will, ihn auch am meisten spürt.« Sehr wahre Aussagen, wenn Sie so an die Rüstungsindustrie denken, die Waffen produzieren, um sie dann für teures Geld zu verkaufen, um sich dann Paläste irgendwo hinzustellen von diesem Geld. Erich Kästner war jemand, der vor dem Zweiten Weltkrieg sehr kritische Gedichte geschrieben hat. Er sah auch alles dies bereits voraus, was kommen würde. Und ein Gedicht hat den Titel »Kennst du das Land, wo die Kanonen blühen?« Es ging natürlich um Deutschland und er sagte Folgendes. »Selbst Geist und Güte gibt's dort dann und wann. Und wahres Heldentum, doch nicht bei vielen. Dort steckt ein Kind in jedem zweiten Mann, das will mit Blechsoldaten spielen. Dort reift die Freiheit nicht, dort bleibt sie grün. Was man auch baut, es werden stets Kasernen. Kennst du das Land, wo die Kanonen blühen? Du kennst es nicht, du wirst es kennenlernen.« Vor dem Zweiten Weltkrieg geschrieben, wie aktuell ist dieses Gedicht heute? Ein weiteres Gedicht von ihm mit dem Titel »Große Zeiten« hat die folgende Aussage beinhaltet. »Wer warnen will, den straft man mit Verachtung. Die Dummheit wurde zur Epidemie. So groß wie heute war die Zeit noch nie. Ein Volk versinkt in geistiger Umnachtung.« Und in der Tat war das damals der Fall. In der Tat ist es heute bereits der Fall und wird noch viel schlimmer werden in den kommenden Jahren. Ein anderer berühmter Dichter, der vor dem Zweiten Weltkrieg geschrieben hat, auch er hat den Zweiten Weltkrieg vorausgesehen, Rüdern von Horvath. Er sagte einmal, dass die Flügel der Verblödung über Deutschland kreisen. Weil die Menschen einfach in geistiger Umnachtung sind, weil sie nicht verstehen, was eigentlich vor sich geht. Alle sprechen vom Frieden. Alle wollen Frieden. Alle wollen den Frieden durch kriegerische Maßnahmen möglicherweise sichern, erreichen, gewähren. Alle sprechen vom Frieden, doch es gibt keinen Frieden, sagt uns die Bibel. Schauen wir uns dies an, 1. Thessaloniker Kapitel 5, die Verse 1 bis 3. 1. Thessaloniker, Kapitel 5 und die Verse 1 bis 3. Und ich lese heute aus der revidierten Lutherbibel 2017. Von den Zeiten und Stunden, Brüder und Schwestern, ist es nicht nötig, euch zu schreiben, denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb in der Nacht. Und wenn sie sagen, Friede und Sicherheit, dann überfällt sie schnell das Verderben, wie die Wehen eine schwangere Frau, und sie werden nicht entrinnen. Was sagt uns die Bibel über die Friedensliebe der Menschen? Der Idee, sie wollen Frieden, um jeden Preis wollen sie Frieden. Kennen Sie den Weg zum Frieden? Was sagt die Bibel hierzu? Römer Kapitel 3, die Verse 9 bis 18. Römer 3, angefangen in Vers 9. Was sagen wir denn nun? Haben wir einen Vorzug? Gar keinen. Denn wir haben soeben bewiesen, dass alle Juden wie Griechen unter der Sünde sind. Es geht um alle Menschen hier. Sie sind alle unter der Sünde. Sie haben alle gesündigt. Sie leben in Sünde. Und jetzt wird diese Sünde näher beschrieben, von der Paulus hier spricht. Wie geschrieben steht, da ist keiner, der gerecht ist. Auch nicht einer. Beachten Sie das Wort gerecht und Gerechtigkeit. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der nach Gott fragt. Alle sind sie abgewichen. Und allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut. Auch nicht einer. Ihr Rachen ist ein offenes Grab. Mit ihren Zungen betrügen sie. Otterngift ist unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voll Fluchens und Bitterkeit. Vers 15. Ihre Füße eilen, Blut zu vergießen. Darauf werden wir noch zurückkommen. Ihre Füße eilen, Blut zu vergießen. Auf ihren Wegen ist lauter Zerstörung und Elend. Und den Weg des Friedens kennen sie nicht. Und dann die bedeutsame Aussage, es ist keine Gottesfurcht bei ihnen. Den Weg des Friedens kennen sie nicht. Ihre Füße sind eilig dabei, Blut zu vergießen und Zerstörung anzurichten. Und wenn sie heute Bilder sehen, was in Gaza passiert, was in der Ukraine passiert, was in vielen anderen Ländern passiert, auch in Ländern, wo es Kriege gibt, von denen man vielleicht gar nicht so viel weiß. Man sieht nichts als Zerstörung, als Vernichtung. Ohne Gottesfurcht, das ist das, was Paulus hier sagt, ohne Gottesfurcht lebt man den Weg des Krieges. Man glaubt vielleicht, dass der Weg des Krieges zum Frieden führen mag, aber man ist natürlich total verwirrt, total verführt. Schauen wir uns Lukas Kapitel 19 an, die Verse 41 bis 44. Lukas Kapitel 19 und die Verse 41 bis 44, eine Aussage von Jesus Christus über das damalige Jerusalem, die aber auch heute Anwendung findet. Da lesen wir, und als er nahe hinzukam und die Stadt sah, da weinte er über sie. Und er sprach, wenn doch auch du erkenntest an diesem Tag, was zum Frieden dient. Aber nun ist's vor deinen Augen verborgen. Sie wissen nicht, was zum Frieden dient. Denn es wird eine Zeit über dich kommen, da werden deine Feinde um dich einen Wall aufwerfen und dich belagern und von allen Seiten bedrängen und werden dich dem Erdboden gleich machen, samt deinen Kindern in dir und keinen Stein auf dem anderen lassen in dir, weil du die Zeit nicht erkannt hast, in der du besucht worden bist, in der du die Warnung erhalten hast, damals wie auch heute. Auch heute versteht Jerusalem, versteht der Staat Israel nicht, was zum Frieden dient, wie kein Mensch, der Gott nicht kennt, eine Ahnung davon hat, was zum Frieden dient. Christus warnt uns. Er warnt uns alle, dass Krieg und Gewalt immer nur zu weiteren Kriegen, zu weiterer Gewalt führen wird. Krieg wird niemals zum Frieden führen. Die Idee, man muss kämpfen, um den Frieden zu sichern, zu bewahren, ist eine total gottfeindliche Konzeption. Matthäus Kapitel 26. Da dachte Petrus vielleicht, er müsste etwas tun. Er müsste zum Schwert greifen, um Christus zu verteidigen, damit er nicht verhaftet werden würde. Was sagt Christus zu ihm? Matthäus 26, Vers 52. Da sprach Jesus zu ihm: Stecke dein Schwert an seinen Ort, denn wer das Schwert nimmt, der wird durchs Schwert umkommen. Und die Elberfelder Bibel übersetzt sogar genauer: Alle, die das Schwert nehmen, werden durch das Schwert umkommen. Offenbarung Kapitel 13 und Vers 10 wiederholt diese Warnung. Offenbarung 13 und Vers 10. Da lesen wir zunächst einmal in der revidierten Lutherbibel 2017. Wenn jemand mit dem Schwert getötet werden soll, dann wird er mit dem Schwert getötet. Aber dann hat man die Anmerkung hier, dass Luther ursprünglich übersetzte: Wenn jemand mit dem Schwert tötet, der muss mit dem Schwert getötet werden. Und so bringt es auch die Menge Bibel. Wer mit dem Schwert tötet, muss selbst durch das Schwert den Tod finden. Sind das eigentlich Warnungen, die uns heute angehen, die uns etwas sagen? Oder sind das alles nur so Plattitüden, die man nicht ernst nehmen braucht? Die Schlachterbibel schreibt: Wenn jemand mit dem Schwert tötet, so soll er durch das Schwert getötet werden. Nun, was ist der Ursprung des Krieges? Wir haben diese Stelle oft gelesen, denke ich. Uns sollte sie bekannt sein. Aber ich möchte sie heute einmal im Zusammenhang lesen mit anderen Aussagen. Jakobus Kapitel 1 oder vielmehr Jakobus Kapitel 4, die Verse 1 bis 4 zunächst einmal. Jakobus 4 und die Verse 1 bis 4. Da schreibt Jakobus und stellt die Frage: Woher kommt Streit? Woher Krieg unter euch? Kommt's nicht daher aus euren Gelüsten, die da streiten in euren Gliedern? Ihr seid begierig und erlangt es nicht. Ihr mordet und neidet und gewinnt nichts. Ihr streitet und kämpft, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und empfangt nicht, weil ihr in übler Absicht bittet, nämlich damit ihr es für eure Gelüste vergeuden könnt. Aber hiermit hört es nicht auf. Ihr fährt fort, in Vers 4 zu sagen: Ihr Ehebrecher, wisst ihr denn nicht, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft mit Gott ist? Wer der Welt Freund sein will, der wird Gottes Feind sein. Wer den Weg der Welt gehen will, den Weg des Krieges, ist ein Feind Gottes. Und dann fährt er noch fort, Folgendes zu sagen, Vers 7. So seid nun Gott untertan. Widerstehet dem Teufel, so flieht er von euch. Wo kommt Krieg her? Vom Teufel. Satan war derjenige, der den Krieg zunächst einmal gegründet hat, bevor sein Aufstand gegen Gott erfolgte. Als er nach Luzifer war, diese Rebellion, gab es keinen Krieg. Gab es auch in der Geistwelt keinen Krieg. Und dann wird er ein Mörder genannt, von Anfang an. Und Krieg ist Mord. Und natürlich auch ein Lügner. Und er ist der Vater der Lüge. Er will den Menschen weismachen, man kann Krieg führen, um den Frieden zu gewinnen. Und Krieg sei unter gewissen Umständen durchaus gerechtfertigt. Nein, ihr widersteht euch. Oder widersteht dem Satan, sagt hier Jakobus, unterstellt euch Gott, seid ihm untertan. Er sagt in Vers 8, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch, reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiliget eure Herzen, ihr Wankelmütigen. Ja, vielleicht ist ja doch was dran an der Idee, dass man Kriege führen sollte. Schauen Sie, was sagt uns hier diese Bibelstelle? Krieg ist das Resultat unserer menschlichen, gottfeindlichen, weltlichen, satanischen Begierden. Lassen Sie mich das noch einmal wiederholen. Krieg ist das Resultat Ihrer menschlichen, gottfeindlichen, satanischen, weltlichen Begierden. Sie sind aus der Welt herausgekommen. Ja, warum kehren Sie dann so schnell wie es geht in die Welt zurück? Es geht mir jetzt nicht nur um den Krieg, es geht mir auch um ihre allgemeine Lebensweise. Zum Beispiel wird uns geboten, den Sabbat zu halten, die heiligen Festtage zu halten. Tun wir das? Oder warten wir mit Ungeduld darauf, dass der Sabbat zu Ende ist, sodass man schnell wieder seine eigenen Dinge in der Welt tun kann? Wenn man Gelegenheit hat, mit Geschwistern zusammenzukommen, mit Gleichgesinnten, nimmt man diese Gelegenheiten wahr oder ist einem das so ein bisschen egal und man denkt, ach ja, so wichtig ist das jetzt ja nun nicht. Ich kann ruhig mich da mal zurückziehen von alledem. Ich brauche da nicht dabei zu sein. Da ich heute viele Gedichte vorlese, möchte ich ein weiteres Gedicht vorlesen von Karl May. Ein Auszug eines Gedichtes, wo er Folgendes sagt. Geh nicht zurück zur Welt, nachdem du glücklich ihr entstiegen. Du bist als Mensch nicht immer Held und könntest ihr noch unterliegen. Sie ruft, sie lockt, sie winkt dir zwar, so liebevoll zurückzukehren, doch diese Freundschaft ist nicht wahr. Sie will dir nur den Sieg erschweren. Geh nicht zurück, sie bietet dir zunächst nichts gegen dein Gewissen, dann verfällst du ihr mit allem, was du ihr entrissen. Gelingt es ihr zum zweiten Mal, dich bis zur Ohnmacht zu umspinnen, so bleibt dir wohl kein Hoffnungsstrahl, ihr jemals wieder zu entrinnen. Das ist die Gefahr. Es geht natürlich hier um die Rückkehr, die geistliche Rückkehr zur Welt, aber ich spreche hier auch von der physischen Rückkehr. Muss man jede Gelegenheit wahrnehmen, in dieser Welt zu sein, oder sollte man nicht jede Gelegenheit wahrnehmen, aus dieser Welt auch ein physisch herauszukommen, wenn man die Möglichkeit dazu hat? Wer Ohren hat zu hören, der höre. Schauen Sie, Krieg ist etwas, was Gott verurteilt, was Gott verdammt. Gott stellt sich gegen den Kriegsmann. Er stellt sich gegen den, der Krieg will, der Krieg verherrlicht. Und dazu gehört auch die Rüstungsindustrie. Alle die, die dort arbeiten. Es gab da vor vielen Jahren eine Ratesendung mit Robert Lemke. Wer bin ich? Und da wurde immer eine Frage gestellt, von denen, die herausfinden mussten, wer der Gast war und was er tat. Sind Sie mit der Herstellung und Verteilung einer Ware beschäftigt? Sind Sie mit der Herstellung und Verteilung einer Ware beschäftigt? Sind Sie dabei, an Rüstungswaffen, kriegerischen Waffen mitzuarbeiten, die zu entwickeln, die herzustellen und dann zu verbreiten an Länder und an andere, die sie dann benutzen werden, um Krieg zu führen? Das ist Sünde in Gottes Augen. Sünde, schlicht und ergreifend. Psalm 5 und Vers 7. Lesen wir Psalm 5 und Vers 7. In der revidierten Lutherbibel sind die Psalmen sehr groß geschrieben und dann jeder Psalm hat quasi eine eigene Seite, deswegen dauert es manchmal ein bisschen länger, bis man die findet. Psalm 5 und Vers 7, da sagt Gott, und es heißt über Gott, du vernichtest die Lügner, dem Herrn sind ein Greuel die Blutgierigen und die Falschen. Die Blutigen, kann es auch übersetzt werden, und die Falschen, diejenigen, die Freude haben, Krieg zu führen. Am Krieg teilnehmen, direkt oder indirekt. Das heißt, Gott wird die vernichten. Psalm 11 und Vers 5. Psalm 11 und Vers 5. Der Herr prüft den Gerechten, aber den Frevler hasst er und den, der Gewalttat liebt. Ja, ich liebe ja den Krieg nicht. Na, wirklich nicht? Wirklich nicht? Wenn Christus zurückkommt, wird er den Krieg beenden. Es heißt sogar, dass der Mensch in seinem Wahn eine solche Situation geschaffen haben wird, durch die Weltkriege mit Massenvernichtungswaffen, mit Atomwaffen, Nuklearwaffen, dass wenn Christus nicht zurückkommen würde und diese Zeit verkürzt werden würde, kein Mensch, kein Tier, kein Fleisch, nichts am Leben bleiben würde. Das ist das Endresultat des menschlichen Wahnsinns, der den Krieg will, den Weg des Krieges gehen will. Gott wird dem ein Ende machen. Gott wird klar und deutlich zeigen, dass Krieg ein Fluch ist. kein Segen. Denken wir an David. Einige sagen, ja, der David, der war ja ein Mensch nach Gottes Herzen und der hat ja Kriege geführt. Ja, Gott hat ihn dafür bestraft. Er war nicht erlaubt, den Tempel zu bauen. Es hieß, weil du ein Kriegsmann bist. Und als er damals den Ehebruch beging mit Bathsheba und dann natürlich den Ehemann umbringen ließ, da wurde er mit dem Fluch des Krieges bestraft, weil Gott sagte, von nun an wirst du Kriege haben, weil du so an mir gesündigt hast. Psalm 46, die Verse 9 bis 10. Psalm 46, die Verse 9 und 10. Kommt her und schaut die Werke des Herrn, der auf Erden solch ein Zerstören anrichtet, der den Kriegen ein Ende macht in aller Welt, der Bogen zerbricht, Spieße zerschlägt und Wagen mit Feuer verbrennt. Er richtet auf Erden eine Zerstörung an, indem er den Krieg zerstört, den Krieg abschafft. Schauen Sie, wenn Christus zurückkommt, dann wird etwas geschehen, was es eigentlich seit der Erschaffung des Menschen noch nicht gegeben hat. Jesaja Kapitel 9, die Verse 4 bis 6. Jesaja Kapitel 9, die Verse 4 bis 6. Auch hier lesen die meisten, indem sie mit Vers 5 beginnen. Wir sollten mit Vers 4 beginnen, wo es heißt, denn jeder Stiefel, der mit Gedröhn dahergeht, mit anderen Worten Kriegsstiefel, Soldaten, die ihre Füße dazu benutzen, eilig Blut zu vergießen, jeder Stiefel, der mit Gedröhn dahergeht, jeder Mantel durch Blut geschleift, wird verbrannt und vom Feuer verzehrt. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gott Held, ewig Vater, Friedefürst. Auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende. Auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er Stärke und Stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit und solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaoth. Gott hat Eifer dafür, eine Welt des Friedens zu errichten, Jesus Christus zurückzuschicken, um das Reich Gottes hier auf Erden zu errichten, ein Reich des Friedens, wodurch der Krieg abgeschafft wird. Der Friedefürst wird kommen. Der Friedefürst wird uns Segen bringen, uns vom Fluch des Krieges befreien. In Hosea Kapitel 2 lesen wir Vers 20. Hosea Kapitel 2 und Vers 20. An jenem Tage will ich einen Bund für sie schließen mit den Tieren auf dem Felde, mit den Vögeln unter dem Himmel und mit dem Gewürm des Erdbodens und will Bogen, Schwert und Rüstung im Lande zerbrechen und will sie sicher wohnen lassen. Selbst die wilden Tiere werden nicht mehr in der Lage sein, gegen die Menschen vorzugehen. Er wird Krieg abschaffen. Er wird die Kriegswaffen vernichten, zerstören. Die hätte es nie gegeben, wenn der Mensch Gott gefolgt wäre. Und Gott wird dem Haus Juda helfen. Er wird Jerusalem helfen. Aber nicht durch menschlichen Krieg. Nicht durch menschliche Waffen. Hosea Kapitel 1, Vers 7. Doch will ich mich erbarmen über das Haus Juda und will ihnen helfen durch den Herrn, ihren Gott. Ich will ihnen aber nicht helfen durch Bogen und Schwert und Krieg, durch Ross und Reiter. Alles diese Kriegswaffen, diese Kriegsmaschinerien, alles dies, nutzlos. Gottfeindlich, satanisch, weltlich. Aus menschlichen Begierden heraus entsprungen. Und auch Jerusalem wird erkennen, was zu seinem Frieden dient. Damals hat es nicht es erkennen können, heute erkennt es nicht, was zum Frieden dient, aber die Zeit wird kommen. In Jesaja Kapitel 40 lesen wir Vers 2. Jesaja Kapitel 40 und Vers 2. Redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat. Besser ihre Heerführung oder ihr Heerdienst, die Elberfelder Bibel übersetzt, Heerdienst. Die englische Bibel übersetzt Warfare, mit anderen Worten Kriegführung, Krieg. Mit anderen Worten sagt ihr der Stadt, dass ihre Kriegführung ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist. Schauen Sie, der Zusammenhang zwischen Schuld und Kriegführung. Denn sie hat die volle Strafe empfangen von der Hand des Herrn für alle ihre Sünden. Uns sollte klar sein, dass Krieg kein Segen bedeutet in den Augen Gottes. Aber den Menschen ist das heute nicht klar. Aber es wird ihnen klar werden, wenn Christus zurückkommt auf diese Erde, um den Krieg abzuschaffen, denn es wird eine Gesinnungsänderung im Menschen stattfinden müssen. Wie es gesagt worden ist, es müsste durch den Geist geschehen, dass das Fleisch gerettet werde. Die Menschen werden erkennen, sie werden eine neue, eine göttliche Gesinnung erlangen. Warum Krieg so total verkehrt ist und warum es keinen Krieg in ihrem Leben mehr geben darf. Kehren wir zum Buch Jesaja zurück, Kapitel 2, die Verse 1 bis 5. Jesaja Kapitel 2, Vers 1. Dies ist das Wort, das Jesaja, der Sohn des Amos, schaute über Juda und Jerusalem. Es wird zur letzten Zeit der Berg, der des Herrn Haus ist, feststehen, höher als alle Berge und über alle Hügel haben. Es geht also um andere Nationen, große und kleine. Und alle Heiden werden herzulaufen, alle Völker, und viele Völker werden hingehen, Vers 3, und sagen, kommt, lasst uns hinaufgehen zum Berg des Herrn. Sie sind jetzt willens, zum Berg des Herrn zu gehen, um zu erkennen, zu erfahren, wie man leben soll. Es heißt hier, dass er uns lehre, seine Wege, und wir dann auch wandeln auf seinen Steigen. Denn von Zion wird Weisung ausgehen, die Lutherbibel 2009 schreibt, von Zion wird das Gesetz ausgehen und des Herrn Wort von Jerusalem. Was wird die Konsequenz sein? Sie werden jetzt die Worte Christi hören. Sie werden jetzt das Gesetz verstehen. Sie werden jetzt verstehen, was damit alles gemeint ist. Das heißt in Vers 4, und er wird richten unter den Nationen und zurechtweisen viele Völker, die es noch nicht so recht verstehen. Da werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen machen und ihre Spieße zu sichern. Kriegswaffen werden abgeschafft. Denn es wird kein Volk wieder das andere das Schwert erheben. Und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Diese ganzen Militärakademien, weg damit. Diese Ausführungskurse, wie man am besten einen Krieg gewinnt, diese strategischen Ideen, weg damit. Die Menschen wollen davon nichts mehr wissen, dann. Sie wollen keine Kriegswaffen mehr haben. Sie wollen sie umwandeln in nützliche Geräte. Aber hier kommt jetzt der wichtige Punkt im nächsten Vers. Da heißt es nämlich in Vers 5. Kommt nun, ihr vom Hause Jakob, lasst uns wandeln im Licht des Herrn. Nicht in der Finsternis dieser Welt, nicht in der Finsternis, die von Satan, dem Teufel, inspiriert ist. Im Licht des Herrn, in der Erkenntnis, was alles falsch ist in dieser Welt, dass Kriegführung falsch ist, in Gottes Augen eine sehr große Sünde ist. Schauen Sie, wenn man das alles versteht, dann kann es für einen Christen keine Alternative geben als die, dass man zu einem Kriegsdienstverweigerer wird. Sie können nicht als Christ ins Militär eintreten, wo ihnen dann beigebracht wird, wie man ihre Waffen benutzt, um andere zu töten, wo ihnen beigebracht wird, ihre Feinde zu hassen und wo sie dann hinausgeschickt werden in alle Welt, um die Kriege ihres Vaterlandes zu führen. Die Menschen in der Zukunft wollen Gottes Wege wissen und diese Wege sagen ihnen, Krieg ist falsch. Heute wird das keiner wissen. Und wenn man es ihnen sagt, dann wollen sie es nicht akzeptieren. Und so ist es Aufgabe der Kirche Gottes heute. So ist es die Verpflichtung der Kirche Gottes. So ist es der Auftrag Gottes an seine Kirche, das Evangelium vom Reich Gottes, allen Völkern, seinem Zeugnis zu verkünden, der ganzen Welt zu zeigen, was die Wege Gottes sind. Schauen Sie, Evangelium, das bedeutet so viel wie gute Nachricht oder frohe Botschaft. Es ist die gute Nachricht, dass Christus zurückkehren wird, um auf der Erde das Reich Gottes zu errichten, die Regierung Gottes auf Erden und über die Menschen auf Erden. Und wenn Christus, der Friedefürst, regiert, wie wir es ja eben gesehen haben im Buch Jesaja, dann wird es Frieden geben. Dann werden die Menschen nicht mehr lernen wollen, Krieg zu führen. Christus wird keinen Krieg mehr dulden. Und wenn jemand versucht, Krieg zu führen, wie wir das im Buch Ezechiel lesen, dann wird Gott eingreifen. Dann werden sie die Konsequenzen tragen müssen. Gott wird den Menschen gebieten, in Frieden zu leben. Gott wird den Menschen den Frieden gebieten. Und wir lesen dies in Zacharja Kapitel 9. Zacharja Kapitel 9 und in Vers 10. Auch hier wiederum der Zusammenhang. Denn ich will die Wagen vernichten, diese Kriegswagen, in Ephraim. Ephraim auch eine Bezeichnung für das Vereinigte Königreich heute. Und die Rosse, die Kriegswagen und Kriegsrosse in Jerusalem. Und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden, denn er wird Frieden gebieten den Völkern. Und seine Herrschaft wird sein von einem Meer bis zum anderen und vom Strom bis an die Enden der Erde. Aber die Menschen werden auch erkennen, dass dieses Gebot das Richtige ist. Das Evangelium vom Reich Gottes ist ein Evangelium, eine gute Nachricht des Friedens. Es ist eine gute Nachricht über Gerechtigkeit, eine gute Nachricht über Friede, eine gute Nachricht über Freude. Denn wenn Sie gerecht leben, dann werden Sie sich darüber freuen können, dass Sie Frieden haben. Römer Kapitel 14 und Vers 17. Römer 14 und Vers 17. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Nun, Sie brauchen den Heiligen Geist, um alles dies richtig verstehen zu können. Die meisten Menschen heute haben den Heiligen Geist nicht, wollen vom Heiligen Geist gar nichts wissen. Jedenfalls nicht von den Lehren Gottes, die uns durch den Heiligen Geist vermittelt werden. Schauen wir uns einmal Römer Kapitel 10 an. Und Vers 15. Wie sollen sie aber predigen, wenn sie nicht gesandt werden? Wie denn geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße der Freudenboten, die das Gute verkündigen. Die neue Lutherbibel 2009 bringt es wie folgt. Wie lieblich sind die Füße derer, die das Evangelium des Friedens verkünden, die das Evangelium des Guten verkünden. Wiederum die Füße, die das Evangelium des Friedens verkünden, nicht die Füße, die eilig dabei sind, Blut zu vergießen. Aber wie geht es weiter? Schauen wir uns die Verse 16 bis 18 an, im gleichen Kapitel hier in Römer 10. Aber nicht alle waren dem Evangelium gehorsam. Wenn das Evangelium uns sagt, führt keinen Krieg, dann wollen die meisten das gar nicht hören, dem nicht gehorchen. Denn Jesaja spricht, Herr, wer glaubte unserem Predigen? Ja, wer glaubt denn so etwas überhaupt, dass man so leben kann? So kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi. Ich frage aber, haben Sie es nicht gehört? Doch! Es ist ja in alle Lande ausgegangen, ihr Schall und ihr Wort bis an die Enden der Welt. Aber, Vers 21, zu Israel aber spricht er, den ganzen Tag habe ich meine Hände ausgestreckt nach einem Volk, das sich nicht sagen lässt und widerspricht.
Was? Wieso? Kein Krieg führen, Blödsinn. Man muss stark werden, stark genug werden, dass man nicht angegriffen wird. Das Gebot der Abschreckung,
Wissen Sie, das Gebot der Abschaffung hat noch niemals zum Frieden geführt. Jede Waffe, die entwickelt worden ist, ist angewandt worden im Krieg und wird angewandt werden in der Zukunft. Ja, aber David war ja ein Mann nach Gottes Herzen. Wie ich sagte, er durfte aber den Tempel nicht bauen, weil er ein Mann des Krieges war. Und so gibt es viele fadenscheinige Ideen und Ansichten, Überzeugungen, die uns sagen wollen aus der Bibel heraus, dass es ja doch in Ordnung ist, Krieg zu führen. Hat nicht auch Israel Krieg geführt? Hat nicht sogar Gott hin und wieder Israel geboten, in einer Schlacht so und so zu handeln? Alles dies sind, wie ich sagte, eigentlich dumme, lächerliche, fadenscheinige Argumente. Und wir haben viel darüber geschrieben. Und wir sind dabei, eine weitere Broschüre zu veröffentlichen oder dabei, sie erstmal herzustellen, dann zu veröffentlichen, über was die Bibel sagt über den Krieg. Aber das sind Menschen, die wollen sich nicht sagen lassen, die wollen andere verwirren, die wollen murren, die wollen widersprechen. Um ihren eigenen, weltlichen, gottfeindlichen, satanischen Gelüsten folgen zu können. Denn darauf läuft es letztendlich hinaus. Schauen wir uns Jesaja Kapitel 52 an. Die Verse 7 bis 8. Jesaja 52, die Verse 7 und 8. Wie lieblich sind die Füße des Freudenboten auf den Bergen, der da Frieden verkündigt, Gutes predigt, Heil verkündigt, der da zu Zion sagt, dein Gott ist König. Vers 8. Deine Wächter rufen mit lauter Stimme und jubeln miteinander, denn sie werden es mit ihren Augen sehen, wenn der Herr nach Zion zurückkehrt. Wiederum die neue Lutherbibel 2009, die übersetzt diese Stelle. Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße der Boten, die Frieden verkünden, gute Nachricht bringen. Die gute Nachricht, das Evangelium des Friedens. Wie lieblich sind die, wie angenehm sind die in Gottes Augen. Und sie werden letztendlich auch angenehm sein in den Augen der Menschen, wenn eine Gesinnungsänderung vorgenommen worden ist. Epheser Kapitel 6 sagt uns noch mehr über das Evangelium des Friedens, das wir heute zu verkündigen haben. Nicht das Evangelium des Krieges. Wir nehmen keinerlei Anteil an den Kriegen. Natürlich schon mal gar nicht direkt, aber auch nicht indirekt. Wir geben nicht vor, eine Position einnehmen zu wollen. Wir schauen uns natürlich an, was in der Ukraine geschieht, was mit Israel und Gaza geschieht, weil dies alles auch eine große Bedeutung hat im Hinblick auf die biblischen Prophezeiungen. Aber wir nehmen keine Position ein. Der ist im Recht, der ist im Unrecht und so weiter und so fort. Wir beobachten, wir sind Wächter, wir bezeugen, was geschieht anhand der biblischen Prophezeiung. Und wir lesen Epheser Kapitel 6, die Verse 14 und 15. Epheser Kapitel 6 und Vers 14 steht nun fest. Umgürtet in euren Lenden mit Wahrheit, angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit. Immer und immer wieder lesen wir von Gerechtigkeit, von dem gerechten Leben. Und beschut an den Füßen, bereit für das Evangelium des Friedens. Auch hier wiederum eine bessere Übersetzung in der neuen Lutherbibel 2009. An den Füßen beschut mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Unsere Füße sind bereit, für das Evangelium des Friedens einzutreten. Nicht sind wir bereit, mit unseren Füßen Blut zu vergießen und dorthin zu latschen, wo man Blut vergießen kann. Wenn wir Gott gehorsam sein würden, wenn wir uns auf Gott verlassen würden, dann bräuchten wir keine Kriege zu führen. Der Grund, warum Kriege geführt werden, ist, weil man sich gar nicht auf Gott verlässt, weil man in keinster Weise meint, sich auf Gott verlassen zu können. Wie Helmut Schmidt einmal gesagt hat, ja, man kann mit der Bergpredigt kein Land regieren. Der Mensch will keineswegs, dass Gott in seinem Leben herrscht. Er will so leben, wie es ihn recht dünkt. Und was sagt uns die Bibel? Einem Menschen dünkt sein Weg recht und er bringt ihn zum Tod. Wer zum Schwert greift, wird durch das Schwert umkommen. Für wahre Christen darf das nicht gelten. Für wahre Christen muss das anders sein. Wahre Christen müssen willens sein, Gott in ihrem Leben die Vorrangstellung einzuräumen, das zu glauben, was er uns sagt, danach zu leben, wie er uns es vorschreibt. Und so müssen wir heute schon bereits den Weg des Friedens gehen, wie es natürlich die meisten Menschen dann tun werden, wenn Christus zurückgekommen ist. Auch da wird es noch einige Rebellen geben, aber die meisten werden schon den Weg des Friedens gehen wollen. Wir müssen das heute schon tun. Wir müssen bereits heute schon das Evangelium des Friedens verkündigen. Wir müssen heute bereits schon für den Frieden eintreten, nicht für den Krieg, für den Frieden. Lukas Kapitel 1, Vers 79. Lukas Kapitel 1 und Vers 79. Die Rede ist zunächst von Johannes dem Täufer, aber er würde etwas verkünden, was Christus tun würde. Da heißt es hier, auf dass es erscheine denen, es geht um das aufgehende Licht hier in Vers 78, so dass es erscheine denen, die sitzen in Finsternis und in Schatten des Todes und richte unsere Füße auf den Weg des Friedens. Unsere Füße sollen nicht bereit sein, Blut zu vergießen, sie sollen bereit sein, den Weg des Friedens zu gehen. Keine Beteiligung am Krieg zu haben. Wehrdienstverweigerer zu werden, wenn es dazu kommt, dass es wieder zu einem Punkt gelangt, wie es mehr und mehr die Rede zu sein scheint, dass man hier wieder eine Wehrpflicht einführt. Denn man muss ja, wie Reinhard Meiser schon gesagt hatte, man darf ja nicht beiseite stehen, man muss ja mitmachen an diesen Kriegen. Europa wird mehr und mehr als eine Kriegsmacht beschrieben, eine Macht, die auf dem Weg des Krieges ist, interessanterweise. Viele Artikel sprechen davon. Römer Kapitel 14 und Vers 19 sagt uns Christen Folgendes. Römer 14 und Vers 19. Darum lasst uns dem nachstreben, was zum Frieden dient und zur Erbauung untereinander. Nicht, was dem Krieg dient. Nicht irgendwelche Parolen nachplappern und nachäffen, die den Krieg verherrlichen, den Krieg propagieren. Eine berühmte Stelle findet sich in 2. Mose 14 und Vers 14, eine Stelle, die ja nun sozusagen bekannt ist. Es geht darum, dass damals Mose den Israeliten sagte, die waren voller Angst, weil die standen vor dem Roten Meer und die Ägypter waren hinter ihnen und die wussten jetzt nicht ein noch aus. Und was sagt hier Gott zu ihnen in 2. Mose 14 und Vers 14? Zunächst einmal wiederum aus der revidierten Lutherbibel 2017 zitiert. Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Aber eine bessere Übersetzung findet sich in der Authorized Version der alten King James Bibel, wo es heißt, ihr werdet euren Frieden behalten. Gott will nämlich, dass wir Frieden behalten, dass wir Frieden halten, dass wir im Frieden leben. Wir können das und wir werden das tun. Zunächst einmal, wenn wir das Gesetz lieben, das Gesetz, das ausgehen wird aus Jerusalem, wenn Christus zurückgekommen ist. Wir dürfen es nicht nur hören und meinen, ja, das ist genug, wenn man es hört. Wir müssen es anwenden in unserem Leben. Wir müssen es lieben. Wir müssen es lieben, es anzuwenden. Und so lesen wir dies im Psalm 119. Es muss uns ein klarer Richtungsweiser sein, der uns sagt, autoritär sagt, wie man leben muss. Und man muss das lieben. Man muss sagen, ja, das ist auch so. Das will ich absolut befolgen. Psalm 119 und Vers 165. Großen Frieden haben, die dein Gesetz lieben, sie werden nicht straucheln. Wir werden großen Frieden haben, wenn wir in Gerechtigkeit leben. Auch das findet sich in Jesaja Kapitel 32 und die Verse 17 und 18. Jesaja 32 und die Verse 17 und 18. Und der Gerechtigkeit Frucht wird Friede sein. Und der Ertrag der Gerechtigkeit wird Ruhe und Sicherheit sein auf ewig. Dass mein Volk in friedlichen Auen wohnen wird, in sicheren Wohnungen, in sorgloser Ruhe. Wenn sie gerecht leben, dann werden sie als Konsequenz den Frieden haben. Und dann werden sie Ruhe haben. Und dann werden sie Sicherheit haben. Die meisten Menschen, die glauben das heute nicht. Weil die meisten Menschen ja auch nicht in Gerechtigkeit leben. Sie wollen ja auch nicht dem Gesetz Gottes untertan sein. Sie können es ja auch gar nicht, wie Paulus sagt. Sie wollen es ja auch nicht. Wenn unsere Wege Gott gefallen, dann heißt es, gibt er uns sogar Frieden von unseren Feinden. Auch hier wiederum Sprüche, Kapitel 16, die Verse 7 bis 8. Sprüche, Kapitel 16, und die Verse 7 und 8. Wenn eines Menschen Wege dem Herrn wohl gefallen, so lässt er auch seine Feinde mit ihm Frieden machen. Und dann Vers 8. Besser wenig mit Gerechtigkeit, wiederum hier der Zusammenhang, als viel Einkommen mit Unrecht. Ja, man geht aus, um andere Länder zu berauben im Krieg. Wenn wir in Gerechtigkeit leben, wenn damit unsere Wege Gott wohlgefällig sind, dann, so heißt es, wird er auch es dazu bringen, dass unsere Feinde mit uns Frieden schließen. Warum kam Christus unter anderem? Wir wissen natürlich die vielen Gründe, warum er kam, aber hier wird in Lukas Kapitel 2 und Vers 14 den Schäfern von den Engeln Folgendes mitgeteilt. In der Nacht seiner Geburt. Lukas 2 und Vers 14. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Wie es hier die Lutherbibel 2017 bringt. Ja, wir sind die Menschen seines Wohlgefallens. Gott hat Wohlgefallen an uns, wenn wir in Gerechtigkeit leben. Dann wird er sogar zusehen, dass unsere Feinde mit uns Frieden schließen. Wenn heute alle Regierenden, alle Völker, alle Nationen so denken würden, so handeln würden, dann gäbe es keine Kriege. Doch sie beten den Kriegsgott an und folgen ihm. Nicht Gott, dem Vater, nicht Jesus Christus. Jesus Christus, der Friedefürst. Der wahre Gott, nicht Satan, der Teufel, der der Gott dieser Welt ist, der alle Menschen verführt hat, aber der wahre Gott, der ist kein Gott des Krieges. Der wahre Gott ist ein Gott des Friedens. In 1. Korinther, Kapitel 14. 1. Korinther, Kapitel 14, Vers 33. Da sagt Paulus schlicht und ergreifend, denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Die Schlachterbibel hat hier eine interessante Anmerkung. Die schreiben, er ist ein Gott des Friedens und Harmonie, Ordnung und Klarheit, nicht des Streites und der Unordnung. Und dann schreiben sie, wir sollen den Charakter und sein Wesen widerspiegeln. Seinen Charakter, sein Wesen. Wir sollen heute schon so leben, wie Gott ist. Und Gott ist ein Gott des Friedens. 2. Korinther, Kapitel 13, wird dies nochmal zum Ausdruck gebracht. 2. Korinther, Kapitel 13 und Vers 11. Zuletzt, Brüder und Schwestern, freut euch. Lasst euch zurechtbringen, lasst euch ermahnen, wenn Ermahnung notwendig ist. Lasst euch mahnen, habt einerlei Sinn, haltet Frieden. Und so wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. Wir müssen heute den Weg des Friedens gehen, um von Gott Frieden zu erlangen. Nicht wie die Welt heute lebt, die von Frieden nichts weiß, die Welt, die eine Welt des Krieges ist, immer schon gewesen ist und auch noch sein wird, solange wie Christus nicht zurückkommt. Aber Gott hat Menschen aus dieser Welt herausgerufen. Nicht, dass sie zurückkehren in diese Welt, der Verwirrung, des Krieges, der Vernichtung, der Sünde, der Zerstörung, sondern dass sie einen anderen Weg gehen. Nicht den Weg, der breit ist, sondern den Weg, der schmal ist und der zum ewigen Leben führt. Ich habe vor einiger Zeit, genau genommen im Dezember 2022, ein Gedicht geschrieben, das möchte ich Ihnen jetzt auch noch einmal zu Gehör bringen. Ein Gedicht, weil ich so Gedanken hatte über den Zustand dieser Welt und weil ich immer mehr und mehr diesen irrsinnigen Widerspruch in der Welt stattfindet, bemerkt habe. Und ich habe das ein bisschen auf etwas poetische Weise dargelegt. Und das Gedicht heißt Gegensätze. Das Wort, das ungehört verklingt, das schöne Lied, das niemand singt, lärmende Stille in schweigender Nacht, der große König in schäbiger Tracht, der treulose Wärter, den der Schlaf übermannt, der Weise, der sich in ein Irrtum verrannt, der Vater, der Elend im Dreck verkommen, die Frau, der Krieg ihren Mann genommen, die Mutter, der ihr Sohn gestorben, das Kind durch Drogen schwer verdorben, die große Schlacht ohne Sinn und Sieg, der Kämpfer, der tot auf dem Schlachtfeld blieb, der Friede, den man durch Krieg erstrebt, Soldaten, die völlig umsonst gelebt, die Liebe voll Stolz und Niedertracht, der Kluge, dem man ins Antlitz lacht, der Pfarrer, der lehrt, was er selbst nicht versteht, der Richter, der stets die Gesetze verdreht. Das ist unsere Welt, die wir uns gemacht. So hat sie sich Gott gewiss nicht gedacht. Schauen Sie, Gott verspricht uns, Frieden zu geben. Wir lesen dies im Psalm 29 als letzte Stelle heute. Psalm 29 und Vers 11. Wie will Gott uns segnen? Mit Krieg oder mit Frieden? Psalm 29 und Vers 11. Der Herr wird seinem Volk Kraft geben, Stärke geben, auch innere Kraft und innere Stärke, den Weg Gottes weiterzugehen. Der Herr wird sein Volk segnen mit Frieden. Er wird uns vor Krieg und Gewalt beschützen. Glauben Sie das? Bis zum nächsten Mal. Ihr Norbert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.